Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte wieder Platz. Wir möchten fortfahren mit unserem dritten Teil. Bernhard Schlink zu Religion, Weltanschauung und die Grundrechte des Grundgesetzes. Bevor wir dann wieder Aufregung veranstalten, wir hatten Thesen zum Vortrag ausgelegt. Ich hoffe, Sie haben sich dieser Thesen bemächtigt und sie also jetzt tatsächlich vor Augen, sonst müssten wir noch mal kurz neu verteilen. Auch Bernhard Schlink will ich vorstellen, nicht als Literat, als Autor des deutschen Weltbestsellers Der Vorleser, sondern als Jurist. Er hat in Heidelberg und in Berlin Jura studiert, war dann wissenschaftlicher Assistent an den Universitäten in Darmstadt, Bielefeld und Freiburg. Er hat 1975 in Heidelberg zur Abwägung im Verfassungsrecht promoviert und sich 1981 mit einer Arbeit zur Amtshilfe, ein Beitrag zu einer Lehre der Gewaltenteilung in der Verwaltung, habilitiert. Wir haben ihn heute hier gebeten, über die Lage von Religion und Weltanschauung unter dem Grundgesetz zu berichten, weil er Autor gemeinsam mit Bodo Pirot des wichtigsten deutschen Grundrechtslehrbuchs ist. Es ist in der 22. Auflage erschienen und prägt ganz entscheidend im deutschen Verfassungsrecht die Ausbildung an den deutschen Universitäten zu den Grundrechten. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass er nicht nur Autor dieses Lehrbuchs ist, sondern auch zusammen wieder mit Bodo Pirot, aber auch mit Michael Kniesel, Autor eines polizei- und ordnungsrechtlichen Lehrbuchs, was soeben in der vierten Auflage erschienen ist. Ich wollte die juristische Fachkompetenz hier besonders herausstellen. Ich bin davon ausgegangen, dass Sie ansonsten die Prominenz von Bernhard Schlink sehr wohl kennen und auch schätzen. Vielen Dank. Kann ich Sie um den Vortrag bitten?
Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit der religiösen und weltanschaulichen Pluralisierung der Gesellschaft, die insbesondere auf zwei Phänomene zurückgeht. Einerseits schwinden infolge der allgemeinen Säkularisierung die Bindungskräfte der traditionellen christlichen Kirchen. Dadurch werden Bedürfnisse nach Sinnstiftungsangeboten freigesetzt und wird der Raum geöffnet für neue Bewegungen, Gruppen und Organisationen zwischen Religion, Selbsterfahrung, politischer Ideologie und Charlatanerie angesiedelt. Ein Phänomen, das den Begriff der Religion selbst in manchen Situationen zum Problem werden lässt. Ich denke, Sie alle wissen, dass es umstritten ist, sogar unter den Gerichten umstritten ist, ob Scientology eine Religion und die Gemeinschaft derer, die sich als Scientologists verbinden, eine Religionsgesellschaft ist. Das andere Phänomen ist, dass in Deutschland lange nur schwach vertretene Weltreligionen durch Immigration wachsende Bedeutung erlangen. Hier steht zwar die Religiosität außer Frage, die Religiosität des Islam, aber es gibt neue Formen der Gemeinschaft, der religiösen Gemeinschaft, die sich mit unseren vertrauten Vorstellungen von Religionsgesellschaft nicht problemlos verbinden. Die Bestimmung von Kriterien für den Begriff der Religion und für den Begriff der Religionsgemeinschaft stellt das Staatskirchenrecht oder, wie heute zunehmend gesagt wird, Staatsreligionenrecht vor eine Aufgabe, die in zwei Richtungen Gefahren birgt. Zum einen ist die Gefahr, dass den Besonderheiten der neuen religiösen Bewegungen und nichtchristlichen Weltreligionen vor unserem traditionellen Hintergrund her nicht gerecht wird. Dass also Anforderungen, gar nicht explizit, aber implizit erhoben werden, mit denen sich diese neuen Gemeinschaften gar nicht leicht erfassen lassen. Gerade war es heute oder gestern, stand in der Zeitung, was ist dieser neue muslimische Dachverband? Ist das eine Religionsgesellschaft? Ist das etwas, was unseren Kirchen gleichgesetzt werden kann oder nicht? Also solche Fragen tauchen auf, weil andere Religionen, andere Weltreligionen, andere Vergemeinschaftungs- oder Vergesellschaftungs-, andere Organisationsformen entwickelt haben. Die eine Gefahr also, dass wir aus unserer Tradition den neuen Phänomenen nicht gerecht werden. Die andere Gefahr ist, dass wir, weil wir allem gerecht werden wollen, das Staatskirchen- oder Religionenrecht an die Beliebigkeit preisgeben. Wenn alles, was sich als religiös bezeichnet oder alles, was sich als Religionsgesellschaft selbst versteht, Religion bzw. Religionsgesellschaft ist, dann hat sich das Staatskirchen- oder Religionenrecht selbst preisgegeben. Die Grundlagen für die Grenzen der Beliebigkeit lassen sich aber schon aus der Existenz des, und jetzt verwende ich bewusst den traditionellen Terminus, Staatskirchenrechts ableiten. Staatskirchenrecht ist sowohl historisch als auch kulturell ein voraussetzungsvoller Begriff, dem die Gegenüberstellung von Staat und Kirche und damit eine Unterscheidung zugrunde liegt, die weder zu allen Zeiten noch in allen Kulturen sich von selbst versteht. Das Staatskirchenrecht fußt auf der Unterscheidung eines weltlichen und eines religiösen Bereichs. Und diese Unterscheidung ist nicht erst ein Ergebnis der Säkularisation, sondern hat ihre tiefere Wurzel in der christlichen Religion selbst. Gebt Gott, was Gottes ist, und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und auch das Unum Corpus Christianum hatte eben zwei Pole, zum einen den Kaiser und zum anderen den Papst. Diese im Begriff des Staatskirchenrechts abgelagerte Fundamentalunterscheidung zwischen weltlich und religiös steht für pluralistische Gesellschaften nicht zur Disposition. Wenn ich also vorhin sagte, wir dürfen nicht aus unserer am Bild der Kirche geprägten Tradition den neuen Erscheinungen nicht gerecht werden, hier kommt etwas aus unserer christlichen Tradition, ist dann säkular überformt und weiterentwickelt worden, aber ist auch nicht preiszugeben und es ist verfassungsrechtlich vorgegeben. Die Unterscheidung zwischen religiös und weltlich steht nicht zur Disposition. Das heißt, es ist eine Unterscheidung des staatlichen Rechts geworden. Und die Konsequenz davon ist, dass es einen staatlichen Blick auf das Religiöse geben muss. Die rechtliche Beurteilung der Unterscheidung zwischen weltlichem und religiösem unterliegt der staatlichen und damit letztlich der gerichtlichen Entscheidung. Vereinigungen bestimmen nicht selbst darüber, ob sie Religionsgesellschaften im Sinne der Verfassung sind. Und ob etwas eine Religion darstellt oder etwas anderes, ist ebenfalls vom Staat und letztlich von den staatlichen Gerichten zu entscheiden. Und damit komme ich zur ersten These, die ich Ihnen schriftlich vorgelegt habe. Einerseits hat jeder die grundrechtlich geschützte, sogenannte positive Freiheit, seine Religion und Weltanschauung zu bilden, zu haben und zu bekennen, allein oder in Gemeinschaft mit anderen. Sie mag unserem Kulturkreis vertraut, fremd oder anstößig sein. Sie mag viele oder wenige Mitglieder haben, fest, locker oder gar nicht organisiert sein. Wenn sie gar nicht organisiert sein ist, ist sie eine individuelle Religion. Wenn sie die Religion einer Gemeinschaft, also eine Religionsgemeinschaft oder Gesellschaft ist, dann muss sie natürlich ein Minimum an Organisation aufweisen. Der Staat kennt keine richtigen und falschen, keine guten und schlechten Religionen und Weltanschauungen. aber er entscheidet, ob eine Auffassung tatsächlich eine Religion oder Weltanschauung und ob eine Gesellschaft tatsächlich eine Religions- oder Weltanschauungsgesellschaft ist. Lassen Sie mich Ihnen die Definitionen geben, die in der Rechtsprechung so oder so ähnlich für Religion oder Religionsgesellschaft, für Weltanschauung oder Weltanschauungsgesellschaft gebraucht werden. Religion wie Weltanschauung ist eine als existenziell, als für die eigene Identität konstitutiv erlebte Gewissheit über das Ganze der Welt und über Herkunft und Ziel des menschlichen Lebens. Das gilt für Religion und Weltanschauungsgesellschaft. Bei Religion gründet die Gewissheit in einer den Menschen überschreitenden, transzendenten Wirklichkeit. Das ist also der gängige Begriff der Religion und Weltanschauung. Der gängige Begriff für Religions- oder Weltanschauungsgesellschaft ist eine Vereinigung, die die Angehörigen eines religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses oder mehrerer verwandter Bekenntnisse, also Religionsgesellschaften können mehr oder weniger ökumenisch angelegt sein, Angehörigen eines religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses oder mehrerer verwandter Bekenntnisse zur allseitigen Erfüllung der durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten Aufgaben verbindet. Zur allseitigen Erfüllung der durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten Aufgaben verbindet. In dieser Definition liegen drei Kriterien beschlossen. Also zur allseitigen Erfüllung. Das heißt, die Gesellschaft, die Vereinigung muss sich auf das Bekenntnis in seiner Totalität beziehen. Zur allseitigen Erfüllung der durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten Aufgaben. Religions- oder Weltanschauungsgesellschaft ist nur dann gegeben, wenn tatsächlich eine gewisse Bekenntnishomogenität besteht. Und zur Erfüllung der durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten Aufgaben, also das Bekenntnis muss zentral sein für die Aufgaben, die die Religions- oder Weltanschauungsgesellschaft erfüllt. Zunächst zum Kriterium der Totalität. Es gibt Vereinigungen, die nur einzelne Aspekte des Religiösen betreuen. Den Aspekt der Diakonie, den Aspekt der Unterweisung. Das sind noch keine Religionsgesellschaften. Totalität verlangt, dass das Bekenntnis in seiner Totalität betreut werden muss. Die Religionsgesellschaft kann Vereinigungen gewissermaßen ausbilden, die sich diesen einzelnen Aspekten widmen, aber die Religionsgesellschaft muss für die Aufgaben auch insoweit zuständig bleiben, als sie sich für die religiösen Maßstäbe der Aufgaben und die Sicherung ihrer Erfüllung für verantwortlich hält. Also die Kolping-Familie ist keine Religionsgesellschaft, der Gustav-Adolf-Verein ist keine Religionsgesellschaft, sondern sind einzelnen Aspekten der religiösen Betätigung dienende Vereinigungen, die von der Religionsgesellschaft gewissermaßen hervorgebracht, ausgebildet worden sind. Die Gemeinschaft muss eine gewisse Homogenität aufweisen. Das wird eines der Probleme sein bei dem neuen Dachverband. Was alles sammelt sich unter diesem Dachverband? Sind alle Verbände und Vereine, die sich unter diesem Dachverband versammeln, tatsächlich hinreichend homogen? Es gibt islamische Vereinigungen, die nehmen auch nicht-islamische Mitglieder auf. Wenn sie sich der islamischen Kultur oder irgendeinem kulturellen Anliegen verbunden fühlen. Aber Homogenität der Mitglieder ist Voraussetzung für die Religionsgesellschaft. Also das wird eine der Fragen sein, die dabei zu stellen ist. Das dritte, das Merkmal der Zentralität. Das Bekenntnis muss also zentral sein. Es hat verschiedene Versuche gegeben, Religionsgemeinschaften von anderen Vereinigungen etwa quantitativ abzugrenzen. Also auch Religionsgesellschaften dürfen wirtschaftliche und politische Aktivitäten entfalten. Die Rechtsprechung hat manchmal gesagt, naja, aber wie viel machen sie denn? Wie viel ist wirtschaftlich und politisch und wie viel ist bekenntnisorientiert? Also diese Zentralität hat man versucht, manchmal quantitativ zu erfassen. Das Bundesverwaltungsgericht hat mal versucht, Religionsgesellschaft dort abzulehnen, wo es gesagt hat, die Religion ist ein bloßer Vorwand für wirtschaftliche oder andere Betätigung. Das Bundesverwaltungsgericht hat aber eben auch gesagt, und ich denke, damit hat es die Sache am besten gegriffen, das Religiöse muss von zentraler Bedeutung für das Bekenntnis sein und das Wesen der Bekenntnisgemeinschaft ausmachen. Es darf nicht bloße Randerscheinung sein. Also die Pflege der Religion muss sozusagen der erkennbare Fluchtpunkt der anderen Aktivitäten sein. Und wenn ich Ihnen diese Kriterien und diese Definitionen gebe, meine ich nicht, damit, dass ich Ihnen damit etwas leicht Handhabbares gebe. Es sind Orientierungen, es sind Begriffe, mit denen man sich dem Problem zu nähern versucht. Es kann also sogar mal sein, dass der quantitative Schwerpunkt der Vereinigungsaktivitäten in eine wirtschaftliche Richtung geht, aber alles, was wirtschaftlich eingebracht wird, hat erkennbar seinen Fluchtpunkt, indem es für eine besonders aufwendige Kultusveranstaltung oder ein besonders aufwendiges, erkennbares religiöses Anliegen verwendet wird. Gut, so viel zur ersten These. Und ich wiederhole nochmal, große Freiheit, aber der Staat behält und muss behalten die Kompetenz zu entscheiden, ob etwas Religion ist oder irgendeine andere Auffassung. Und er muss die Kompetenz behalten zu entscheiden, ob etwas eine Religionsgesellschaft oder eine anderen Zwecken dienende, andere Aufgaben verfolgende Vereinigung ist. Damit zur zweiten These. Jeder hat die grundrechtlich geschützte sogenannte positive Freiheit. Positiv kam jetzt zweimal vor, weil in der dritten These die negative Freiheit kommt. Positive Freiheit, sein Verhalten an seiner Religion oder Weltanschauung auszurichten. Der grundrechtliche Schutz dieser Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Handelns ist unterschiedlich intensiv und nicht grenzenlos. Wenn Sie das Grundgesetz aufschlagen, und ich glaube, Sie haben alle die einschlägigen Grundgesetzartikel vor sich, dann finden Sie in Artikel 4 im Absatz 1 die Freiheit des Glaubens und des Bekennens als unverletzlich gewährleistet. Dann wird in Absatz 2 die ungestörte Religionsausübung gewährleistet. Und ungestörte Religionsausübung meint traditionell Kultus, Gebet, Gottesdienst, Sakrament, Prozession, Glockengeläut, also das kultische Handeln in seinem engeren Sinn. Und in Absatz 3 finden Sie noch einen besonders wichtigen Aspekt des Handelns oder Nichthandelns, Kriegsdienst bzw. Kriegsdienstverweigerung. Von einer Freiheit, das gesamte Verhalten an der eigenen Religion oder Weltanschauung auszurichten, steht wortwörtlich in Artikel 4 nichts drin. Das Bundesverfassungsgericht hat aber schon früh gesagt, die Verbürgungen des Artikel 4, wenn wir seinen Wortlaut nehmen, sind zu eng. Worum geht es beim Schutz von Glauben und Gewissen? Doch wohl gerade darum, dass man seinem Glauben und Gewissen gemäß handeln darf. Und wenn Artikel 4 Absatz 2 tatsächlich nur die ungestörte Religionsausübung schützen würde, würde er die Religionsausübung gegenüber der Weltanschauungsausübung privilegieren, die oft nicht die gleiche Art von Kultus und Sakrament traditionell hervorgebracht hat. Also Artikel 4 wurde vom Bundesverfassungsgericht schon früh als in seinem Wortlaut zu eng empfunden und dahin gefasst, dass es ein Recht gibt, ein Recht des Einzelnen, sein gesamtes, ich zitiere, sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln. Und diese weit zugemessene Freiheit war so lange kein Problem, als der Gebrauch, der von ihr gemacht wurde, die traditionellen Formen einer Glaubensbetätigung und eines Glaubenshandelns hatte, wie es bei uns seit Hunderten von Jahren sich eingespielt hatte. In dem Moment, in dem die neuen Religionsgesellschaften zu Teil mit Fremden, anstößigen Vorstellungen von dem, was glaubensgeleitetes Handeln sein soll, bei uns immer stärker geworden sind, ist dieser ganz weite, die ganz weite Zumessung von Freiheit glaubensgeleiteten Handelns problematisch geworden. Ich will die verschiedenen rechtsdogmatischen Figuren, in denen man diesen weiten Freiheitsbegriff jetzt wieder eingrenzt, Ihnen nicht präsentieren. Ich habe in meinen Unterthesen versucht, sozusagen das Ergebnis in manchen Kontexten unterschiedlich begründet zu präsentieren. Den stärksten grundrechtlichen Schutz, die These 2a, genießen eben die Manifestationen des Glaubens, die wir so unter ungestörter Religionsausübung verstehen, also die Manifestationen des Glaubens durch Symbole und Riten, mit denen die Gläubigen unter sich bleiben, oder zwar in eine Öffentlichkeit treten, diese aber nicht ernstlich beeinträchtigen. Selbst wo die Gläubigen unter sich bleiben, kann der Staat allerdings berechtigt und verpflichtet sein, Grenzen zu setzen, zumal zum Schutz von Kindern und das inzwischen schon klassische und schlagende Beispiel ist, die Verstümmelung der weiblichen Genitalien. Selbst wenn es Teil eines Kultus sein mag, selbst wenn es ein Ritus sein mag, da würde die Unverletzlichkeit enden und der Staat zum Schutz der Mädchen, der jungen Frauen aufgefordert sein, einzuschreiten. These 2b. Auch das übrige Glaubensgeleitete, das heißt unter Maximen des Glaubens und nicht etwa der Wirtschaft oder der Politik stehende Handeln, ist grundrechtlich besonders geschützt. Und unter den Maximen des Glaubens steht das Handeln dann, wenn es von der Religion geboten, nicht wenn es von der Religion lediglich erlaubt ist. Das ist jetzt ein schwieriger Bereich der Abgrenzung. Das Bundesverfassungsgericht hat alle möglichen Abgrenzungsversuche gemacht. Es hat mal gesagt, es genügt nicht, dass jemand sein Handeln als glaubensgeleitet und verpflichtet behauptet. Die Behauptung muss auch plausibel sein. Das Handeln muss für den religiösen oder weltanschaulichen Auftrag notwendig sein. Das Handeln muss nicht nur im äußeren Zusammenhang mit religiösem und weltanschaulichem Handeln oder nur bei dessen Gelegenheit stattfinden. Also Kirchentag ist glaubensgeleitetes Handeln, der Verkauf von Würstchen und Coca-Cola auf dem Kirchentag ist es nicht. Manchmal kann man sehr gut unterscheiden zwischen dem Äußeren und dem, was zur Sache dazugehört. Manchmal ist es schwieriger. Eine ganz frühe Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in der es seinen weiten Begriff von Freiheit des Artikel 4 entwickelt hat, die Lumpensammlerentscheidung. Eine katholische Jugendvereinigung hatten dazu aufgefordert, Lumpen an diese Jugendvereinigung zu geben. Die hat sie gesammelt, die hat sie verkauft und hat das Geld einem guten Zweck zugeführt. Die professionellen Lumpensammler der Region sahen ihr Geschäft dadurch massiv gefährdet und haben sich gegen diese Aktivität der katholischen Jugendgruppe gewehrt. Damals war das Bundesverfassungsgericht noch ganz gewiss, dass das unter den Schutz von Artikel 4 fällt, das gesamte Handeln an seinem Glauben ausrichten. Und am Glauben ausgerichtet haben die Lumpen gesammelt, um mit dem Geld Gutes zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob das Bundesverfassungsgericht das heute noch so sehen würde und vor allem auch, ob das Bundesverwaltungsgericht das heute noch so sehen würde. Aber das Wichtige steht im zweiten Satz. Religion und Weltanschauung, Glauben und Gewissen einer Person sind geschützt, weil die Identität der Person geschützt werden soll. Die Person soll nicht in den Konflikt zwischen den Geboten des Staates und den Geboten ihres Glaubens oder Gewissens gestellt werden und an dem Konflikt womöglich zerbrechen. Also geschützt ist glaubensgeleitetes Verhalten da, wo es vom Glauben tatsächlich gefordert wird. Nicht geschützt ist danach ein Handeln, das die Religion oder Weltanschauung nicht gebietet oder jedenfalls nachdrücklich empfiehlt, sondern lediglich erlaubt, dass man also sowohl tun als auch lassen kann. Wenn eine Religion die Vielehe lediglich erlaubt, aber nicht gebietet, dann ist der staatliche Straftatbestand der Bigamie kein Problem des Artikel 4. Wenn die Religion das Tragen des Schleiers freistellt und es kein religiöses Gebot ist, ich weiß, manche Frauen verstehen es als religiöses Gebot, ich sage nur, wenn Frauen es nicht als ein religiöses Gebot für sich verpflichtend verstehen, sondern es ebenso tun wie lassen können, dann ist das Verbot kein Problem von Artikel 4. Das Schächten ist bei uns lange verboten gewesen. Das Bundesverwaltungsgericht hat dieses Gebot auch aufrechterhalten. Das Bundesverfassungsgericht hat dann eine etwas gewundene Entscheidung getroffen, in der es ist dann doch wieder erlaubt. Die Logik des Bundesverwaltungsgerichts war aber eigentlich einleuchtend. Wenn Muslime nicht verpflichtet sind, erstens überhaupt Fleisch zu essen, zweitens Fleisch, das in der Bundesrepublik Deutschland geschlachtet wird, sondern genauso gut Fleisch essen können, das von auswärts importiert wird und auswärts geschlachtet wird, was wird bei uns nicht alles importiert, dann ist diese Zwangslage, in der der Konflikt sich so zuspitzt, wie Artikel 4 es vermeiden will, nicht gegeben. Also bei 2b ist der entscheidende Punkt, wird das Verhalten vom Glauben verlangt, dann fällt es unter den Schutz, auch dann nicht unter einen absoluten, wie wir schon bei 2a und am Beispiel der Verstümmelung des weiblichen Genitals gesehen haben, aber dann gibt es immer noch einen erheblichen Schutz über Artikel 4. 2c, das von der Religion lediglich Erlaubte oder mit dem religiösen Leben nur im äußeren, angelegentlichen Zusammenhang stehende Handeln, steht nicht unter dem besonderen Schutz der Religions- und Weltanschauungsfreiheit, aber unter dem Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit und der anderen grundrechtlichen Freiheiten. Also der Verkauf von Würstchen und Cola auf dem Kirchentag steht natürlich, wenn es professionell gemacht wird, unter dem Schutz von Artikel 12 oder wenn es einfach Ausdruck der allgemeinen Handlungsfreiheit ist, unter dem Schutz von Artikel 2. Lassen Sie mich nach dieser langen Beschäftigung mit den positiven Freiheiten in These 3 zu der sogenannten negativen Freiheit kommen. Auch sie ist geschützt, keine Religion oder Weltanschauung zu bilden, zu haben, zu bekennen oder religiös oder weltanschaulich zu handeln. Das ist klar. Niemand kann gezwungen werden, an einem Gottesdienst teilzunehmen, ihn womöglich gar noch aktiv mitzufeiern. Niemand kann gezwungen werden, am Religionsunterricht teilzunehmen und so weiter. Streitig ist hier allerdings, inwieweit dazu auch die Freiheit gehört, religiösen Symbolen, Riten oder Handlungen nicht unentziehbar ausgesetzt zu sein. Und der Bereich, in dem das Problem zum Schwur kommt und in dem es auch in der Rechtsprechung zum Schwur gekommen ist, ist die Schule. Es fing an mit einer Entscheidung zum Schulgebet. In der Schule wurde morgens zum Beginn des Unterrichts gebetet und einige Kinder wollten nicht mitbeten. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, Nun gut, vielleicht geht es ja einfach so, dass die sitzen bleiben, während die anderen aufstehen oder später ins Klassenzimmer kommen, während die einen schon beten. Vielleicht gibt es keine pädagogisch verträgliche Lösung dieser Art, dann muss es vielleicht auch gelassen werden. Aber vermutlich gibt es pädagogisch akzeptable Alternativen zum sozusagen mitbeten müssen oder dem Beten unentrinnbar ausgesetzt sein. Die Entscheidung zum Kruzifix im Klassenzimmer ist die berühmtere Entscheidung. Eine Vorgängerentscheidung erfolgte zum Kruzifix im Gerichtssaal. Das war in Nordrhein-Westfalen so üblich, dass auf dem Richtertisch ein Kruzifix stand. Als ich Richter in Münster war, stand das noch im Schrank, in dem unsere Talare hingen. Und ein alter Kollege sagte mir, als er Referendar war, hat sein Richter, der Amtsrichter in Strafsachen, wenn er das Gefühl hatte, ein Zeuge lügt, so mit dem Knie den Richtertisch zum Zittern gebracht und dann hat das Kruzifix ein bisschen angefangen zu wackeln. Und dann hat er dem Zeugen richtig ins Gewissen reden können, ob das denn wirklich die Wahrheit sei. Gut, also es gab das Kruzifix im Gerichtssaal und es gab eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, bei der ein jüdischer Verfassungsbeschwerdeführer, der in eine solche Verhandlung gezwungen war, sagte, das ist mir nicht zuzumuten. Und das Bundesverfassungsgericht hat ihm Recht gegeben. Beim Kruzifix im Klassenzimmer, der berühmteren späteren Entscheidung, hat es auch gesagt, niemand darf einem religiösen Symbol unentziehbar ausgesetzt sein, ohne sich so recht zu fragen, ob vielleicht auch wie beim Schulgebet es wieder Alternativen gegeben hätte. Also es ist ja ein Unterschied, ob man in der Bank sitzt und das Kruzifix hängt groß über der Tafel, man muss mal drauf gucken, vielleicht kann man es ja über die Tür hängen, Gott segne unseren Eingang und Ausgang, aber man muss nicht immer drauf gucken. Also mit Alternativen hat sich das Bundesverfassungsgericht da nicht beschäftigt. Bei der islamischen Lehrerin mit dem Kopftuch hätte es ja dann auch eigentlich nahegelegen zu sagen, wenn die Lehrerin es wirklich tragen muss, weil die Religion es ihr gebietet, dann ist es ein religiöses Symbol und dann dürfen die Schüler ihm nicht unentziehbar ausgesetzt sein. Das Bundesverfassungsgericht hat die Sache dem Gesetzgeber überlassen und der Gesetzgeber, der Landesgesetzgeber, hat es uneinheitlich entschieden. Ich denke, wir sind hier an einem ganz wesentlichen Dreh- und Angelpunkt. Ist die Schule ein Ort so weit wie möglich grundrechtlicher Freiheit, wo die Schüler mit dem Lehrer sagen dürfen, ja, wir beten und die anderen beten vielleicht was anderes, oder wir beten und die anderen beten nicht, wir müssen gucken, wie wir damit zum Recht kommen. Hier hängen wir das Kruzifix hin und hier hängen wir was anderes hin und da vielleicht noch Marx an die Wand. Also wollen wir die Schule als einen Ort grundrechtlicher Freiheit und Vielfalt und hier unterrichtet die Lehrerin mit dem Kopftuch und 2 Stunden später kommt der Lateinlehrer im Mönchshabit. Also wollen wir die Schule als Ort der religiösen Vielfalt und auch der grundrechtlichen Vielfalt oder wollen wir die Schule als einen Ort, an dem Grundrechtsgebrauch, wenn er religiös und weltanschaulicher Natur ist, eher nichts zu suchen hat. Zur 4. These. Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben für ihre eigenen Angelegenheiten das Recht der Selbstbestimmung und Verwaltung. Das Recht ist durch die Schranken der allgemeinen Gesetze begrenzt. Was fällt unter dieses Selbstbestimmungsrecht? Zum Beispiel eine eigene, den staatlichen Rechtsschutz verdrängende oder inhaltlich beschränkende kirchliche Gerichtsbarkeit, die Frage, ob ein theologischer Studiengang eingerichtet werden soll, die Überwachung des Einklangs von Lehre und Forschung an theologischen Fakultäten mit den Auffassungen der betroffenen Kirchen. Dies und manches andere. Das gilt sowohl, wenn eine Religionsgesellschaft privatrechtlich verfasst ist, als auch wenn eine Religionsgesellschaft eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Ist sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, dann ist sie kein Teil der mittelbaren Staatsverwaltung, sondern steht dem Staat gegenüber, grundsätzlich wie eine privatrechtlich verfasste Religionsgesellschaft. Sie schuldet dem Staat auch keine besondere Loyalität, sondern lediglich Verfassungs- und Rechtstreue. Das Grundgesetz setzt dieser Selbstverwaltung die Schranke der für alle geltenden Gesetze. Das sind im Wesentlichen die allgemeinen Gesetze. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wie auch sonst bei Grundrechten und deren gesetzlicher Beschränkung immer wieder, die Gesetze müssen aber auch in Rücksicht auf die Freiheit der Selbstverwaltung hin interpretiert werden. Die fünfte These. Religions- und Weltanschauungsgesellschaften genießen von Grundrechts- und Grundgesetz wegen gegenüber anderen gesellschaftlichen Formationen Privilegien, zum Beispiel in den meisten Ländern das Recht auf Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach, in allen Ländern das Recht auf Anstaltsseelsorge, auf die Qualifizierung zur Körperschaft des öffentlichen Rechts und bei Qualifizierung auf Erhebung von Steuern. Die ausdrückliche Verbürgung dieser Privilegien schließt nicht aus, dass weitere Privilegien zwischen Staat und Religions- und Weltanschauungsgesellschaften vereinbart werden, sofern dabei die grundrechtlichen und grundgesetzlichen Maßgaben der Gleichheit und Neutralität gewahrt bleiben. Das ist etwas, was, und am Ende der Diskussion, die ich vorhin miterlebt habe, habe ich ja den antikirchlichen Affekt hier deutlich gehört, das ist etwas, was immer wieder Anstoß erregt. Also Religionsunterricht steht ja nun ausdrücklich drin, da kommt man ja vielleicht nicht drum rum. Aber wie kommen wir eigentlich zu theologischen Fakultäten? Oder wie kommen wir zu Religionsunterricht auch da, wo Artikel 7 Absatz 3 nicht gilt, meiner Meinung nach in den neuen Ländern? Oder wie kommen wir zu einer so ausgebildeten Militärseelsorge, die über das hinausgeht, was im Grundgesetz als Anstaltsseelsorge und Militärseelsorge unmittelbar verbürgt ist? Nun, der Staat ist frei, seine Zwecke zu verfolgen. Und der Staat hat, wenn wir uns die Sache historisch angucken, guten Grund zu sagen, es ist für unsere Gesellschaft besser, wenn Theologie nicht in irgendwelchen abgeschotteten Priesterseminaren studiert wird, sondern in der offenen, liberalen, aufgeklärten, weltlichen Atmosphäre der Universität. Das ist ja auch der Grund, warum Universitäten und Länder jetzt versuchen, islamische theologische Ausbildung an den Universitäten unterzubringen. Es macht einen Unterschied, ob der Pfarrer oder Priester von morgen heute Kommilitonen hat, die Philosophie und Jura und Medizin und sonst was studieren, oder ob er nur unter seinesgleichen ist. Das ist auch das Anliegen des Staats beim islamischen Religionsunterricht. Es ist besser, statt in irgendwelchen abgeschotteten Koranschulen die Kinder in der Atmosphäre der Schule mit ihrer Religion vertraut werden zu lassen. Und Militärseelsorge, der Staat sagt sich zu Recht, ich kann nicht erwarten, dass die jungen Leute im Krieg womöglich sterben, ohne dass ich gewährleiste, dass sie, wenn es dazu kommt oder wenn sie verwundet werden oder wenn sie im Krieg seelische Probleme haben, eine Militärseelsorge haben, an die sie sich dann wenden können. Also der Staat, der seine Zwecke verfolgt, kann zur Verfolgung dieser Zwecke mit Religions- und Weltanschauungsgesellschaften in Kontakt treten, etwas ausarbeiten, ihnen dabei auch Privilegien einräumen. Und das Einzige ist, es muss gewährleistet sein, dass es unter den Maßgaben der Gleichheit und Neutralität geschieht. Meine Zeit geht zu Ende. Lassen Sie mich zum sechsten These kommen. in der auch zweierlei drinsteckt. Zum einen das klassische Konfliktfeld der Religionsfreiheit ist die Schule. Hier können sich die positive und die negative Religionsfreiheit der Schüler, also die Schüler, die beten wollen und die Schüler, die gerade nicht beten wollen, die Schüler, die das Kruzifix an der Wand haben wollen und die Schüler, die das Kruzifix nicht an der Wand haben wollen und die hinter ihnen stehenden Eltern und die Lehrer, die auch ihre entsprechenden Anliegen haben. Positive und negative Religionsfreiheit der Schüler, Eltern und Lehrer, das Erziehungsrecht der Eltern, die Schulhoheit und das den Kindern geltende Wächter- und Schutzamt des Staates stoßen. Das Wächter- und Schutzamt, Artikel 6 Absatz 2, die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht, über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Und Artikel 7 1 dann die Schulhoheit, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Also in der Schule kommen konfliktträchtig verschiedene grundrechtliche Positionen und staatliche Verantwortungen zusammen. Ein Weg zur Lösung dieser, wie auch andere Konflikte zwischen dem sich auf die Religionsfreiheit berufenden Bürger und dem Staat, ist das Eröffnen von Alternativen. Es obliegt nicht nur dem Staat, sondern kann auch vom Bürger verlangt werden. Alternativen entschärfen oder erledigen den Konflikt. Wir haben vorhin uns schon darüber verständigt, wenn man geschächtetes Fleisch essen kann, aber auch kein Fleisch, in Deutschland geschächtetes oder in der Türkei geschächtetes, wo es Alternativen gibt, entschärft sich der Konflikt. Und so ist es auch hier. Das klassische Beispiel ist, früher gab es den Eid nur mit religiöser Beteuerung. Denen, die ihn nicht leisten wollen, wurde die Alternative eröffnet, ihn auch ohne religiöse Beteuerung zu leisten. Und dann gab es die Zeugen Jehovas, denen auch das noch zu weit ging, weil sie, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, und was darüber ist, das ist vom Übel ganz wörtlich nahmen. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, es muss auch die weitere Alternative einer dem Eid gleichstehenden Beteuerung eröffnet werden. Also das Glaubensdilemma, der Glaubenskonflikt, den der Schwörende vor 100, ich weiß nicht wie viele Jahre noch hatte, erledigt sich durch das Eröffnen von Alternativen. Der Postbedienstete, der die Sendungen der Scientology-Organisationen aus religiösen oder Gewissensgründen nicht zustellt, sondern vernichtet, der muss dann schon mal die Leistung zur Alternative aufbringen und mit seinem Vorgesetzten immerhin mal reden und sagen, also ich kann das nicht zustellen. Findet der Vorgesetzte vielleicht, na gut, dann am Samstag haben wir sowieso einen anderen Zusteller, dann macht das halt am Samstag der andere. Also auch der Bürger muss am Schaffen von Alternativen mitwirken. Eine Studentin der Biologie sagte, mein Gewissen, mein Glauben verbietet mir die Teilnahme an Tierversuchen. Die Fakultät sagte, ja, aber die Tierversuche gehören zum Curriculum. Ja, sagt die Studentin, aber es gibt anderswo Ausbildungen zur Tierärztin, wo das nicht nötig ist. Sagt das Bundesverfassungsgericht, dann kann die Fakultät von der Studentin verlangen, ja, zeig mal, was machen die dort und wie ließe sich das hier machen und was bietest du an? Also der Konflikt, der sich an einer Glaubensposition ergeben kann, den kann unter Umständen und muss der Staat entschärfen, indem er Alternativen bietet, aber er kann auch den Bürger, die Bürgerin in die Pflicht nehmen, auch sie sollen Alternativen vorschlagen. Und so ist es auch in der Schule. Wir sprachen schon drüber, beim Schulgebet gibt es die Alternative, natürlich, dass überhaupt nicht mehr gebetet wird oder dass die, die nicht beten wollen, draußen bleiben oder sitzen bleiben, während die anderen. Also solche Alternativen gilt es beim jeweiligen Konflikt zu entwickeln. Beim Sport, die Eltern, die sagen, meine Tochter, meine muslimische Tochter kann am Sport nicht mit dem knappen Leibchen und dem kurzen Höschen teilnehmen, dann soll sie eben im weiten Leibchen und in der langen Hose teilnehmen. Wichtig ist, dass sie teilnimmt und dass die Lösung nicht darin gefunden wird, dass sie einfach vom Unterricht entbunden wird. Ich denke, auch beim Kruzifix im Klassenzimmer ist das zu überlegen, nicht über die Tafel, vielleicht über die Tür, vielleicht nicht nur das Kruzifix, sondern noch anderes. In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Nicht in einer des Wall of Separation, das können wir gar nicht. Das Grundgesetz errichtet keinen Wall of Separation zwischen Staat und Religion. Und erst recht, und eine entschlossene staatliche Säkularität kann das ja auch noch in die Gesellschaft hineintragen, auch nicht in einer Gesellschaft, aus deren Öffentlichkeit, jetzt nicht nur der staatliche, sondern auch aus deren gesellschaftlicher Öffentlichkeit, das religiöse Verbannt ist. Das alles ist mit grundrechtlicher Religions- und Weltanschauungsfreiheit unvereinbar. Es kann nur eine Gesellschaft des Respekts und der Toleranz für den Grundrechtsgebrauch der anderen sein. Es kann nur eine sein, wo bei Konflikten Lösungen gefunden werden, die möglichst viel an Alternativen eröffnen, sodass sich die Konflikte nicht zuspitzen. Ich meine, das ist auch die Maxime, unter der in den Schulen mit Religion und Weltanschauung umgegangen werden sollte. Ja, und ich bitte um Nachsicht, dass ich länger geredet habe, als mir zustand, und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.